ein herzliches Willkommen an alle bei uns hier im CCCB zu unserem Datengarten, unserer monatlichen Veranstaltung. Wir sind jetzt bei Nummer 76, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und auch ein Hallo an alle, die im Stream hängen oder sich irgendwann mal dieses Recording anschauen. Für alle, die hier sind und irgendwann mal was nachhören wollen oder andere der Talks mal hören wollen, alles, was wir aufnehmen, findet ihr auf mediaccc.de. Ja, jetzt genug zu der Werbung. Heute haben wir ein, nicht ganz klassisches Thema bei uns, muss ich sagen, aber nicht minder spannend. Es geht nämlich um Screening in Drug Design. Und wer da jetzt an die Partydrogen der Berliner Wochenendgesellschaft denkt, denkt ein wenig in eine andere Richtung.
Das sind Designer-Drugs, das ist andere
Das sind die sogenannten Designer-Drugs, genau, das hat man schon mal gehört. Und heute werden wir auch ein bisschen dann hören, was es denn noch so an Drugs gibt. Und genau, damit möchte ich unseren Vortragenden Bernd herzlich hier begrüßen. Noch ein kurzer Hinweis, wenn es Fragen gibt, am Schluss machen wir eine Fragerunde. Bitte kurz die Hand hoch, ihr kriegt dann das Mikro von mir, damit die Leute im Recording und im Stream auch hören, worum es geht. Und damit ende ich jetzt auch und bitte um einen herzlichen Willkommensapplaus für Bernd. Danke.
So, hallo erstmal nochmal von mir auch. Dankeschön, dass ich hier reden darf. Also eigentlich bin ich mit dem Titel auch nicht ganz so glücklich, weil eigentlich will ich so ein bisschen zeigen, was sozusagen wie oder ich bin ja Theoretiker sozusagen und also wie man den Rechner auch im Drug Design also verwendet noch. Ja. Ich habe jetzt als Basistechnologie mal das Screening genommen, weil dort halt am meisten oder eine der Methoden oder weil das eine der Methoden ist, die sozusagen am stärksten vom Rechner profitiert hat. Ja? So insgesamt erstmal, was haben wir dann vor allen Dingen an theoretischen Disziplinen? Da haben wir erstmal, ich kann es jetzt auch hier physisch zeigen, also die Bioinformatiker, die kümmern sich eher um die Dinger hier, also das sind so Proteine, DNA und in der Regel auch noch größere Systeme und die Chemoinformatiker kümmern sich um die kleineren Small Molecules, ja, und die Modeler oder Drug Designer, die kümmern sich eigentlich auch darum, wie sozusagen die Dinger ineinander gehören, ja, also wir suchen uns hier die Oberfläche und gucken, wie die Teile da passen könnten, ja, das hier ist jetzt, das nennt man jetzt einen endogenen Liganden, also das ist, der kommt in der Natur da drin so vor, der sollte da hier reinpassen, weil der tut dann auch mit diesem Protein irgendwas. Ja. Für uns ist dann interessant, welchen Teil von diesen brauchen wir überhaupt, um dann irgendwas steuern zu können. Das ist eigentlich Steuertechnik, Steuerregelungstechnik, bloß auf biologisch oder chemisch. Ja. Und jetzt mal so, wie schaut es so insgesamt aus? Ja. So der erste Teil ist eigentlich immer erstmal eine Ideenfindung. Das nennt sich bei uns Target Identification. Das heißt also, irgendjemand hat eine oder beschäftigt sich mit einer Krankheit oder mit irgendeinem Mechanismus oder sowas, merkt dann, ach, da ist ja hier so ein Teil, an das komme ich auch ran, sozusagen, und das wird von so einem Teil, von einem Liganden, ja, werden wir es jetzt später, wird es irgendwie beeinflusst. Dann können wir sagen, okay, jetzt wird es interessant. Das ist so der erste Schritt. Dann kommt die zweite, sozusagen, dieses Teil ist ja in der Regel irgendwo biologisch eingebunden. Das heißt also, wenn ich damit rumspielen will, irgendwas machen will, muss ich das so mir aufarbeiten, dass ich das sozusagen in einem artifiziellen Umfeld auch handeln kann. Ja, das nennen wir dann hier die Target-Isolierung. Danach ist so meine Spielwiese, da gehen wir in das Screening. Das heißt also, wir tauschen diese Dinger hier gegen alles mögliche andere aus. Ja, das so mal an Chemikalien natürlich. Ja. Wir machen dann Vorschläge und dann geben wir das ganze Zeug weiter an den Chemiker. Die synthetisieren dann neu, arbeiten nochmal neu auf, ja, messen dann an diesem Ding wenn ich es verändert habe, klebt es immer noch ran, kann ich es immer noch steuern und optimieren das. Das ist dann da hinten dieser Kreislauf, optimieren sozusagen diese Teile dann weiter, was dann später auch mal vielleicht mal ein Drug, wobei wir uns eigentlich immer darum drücken, Drug zu sagen oder Arzneimittel, vor allen Dingen im Deutschen ist das eher problematisch, weil man da Arzneimittel sieht. Bei uns sind es Leads, Leitstrukturen. Ja? Noch einfacher, das Allereinfachste ist ein Hit, der sagt gar nichts, das heißt nur, es blinkt. Ja? Und dann nach dem Refinement-Schritt hier hinten gehen wir dann im ersten Schritt auf die Tiere. Und dann wird auch so Toxizität und solche Geschichten gemessen. Und am Schluss wird es dann theoretisch an den Patienten gemessen. Das wäre sozusagen jetzt mal der grobe Ablauf. Ne? Der erste Schritt, ich glaube, das ist auch vom theoretischen Bereich her eher der bekannteste. Das sind so die Bioinformatiker. Die werden zurzeit auch eher in der Presse ziemlich alles, was so mit irgendwie Omics, ne, Genomics, Proteomics, Metabolomics und so weiter, hast du nicht gesehen. Das sind eigentlich die, die zurzeit sehr stark durch die Presse gehen und auch, das kommt eben ein bisschen daher, dass Bioinformatik doch noch im Vergleich zu den Chemoinformatik oder zu den Chemiker, zu diesem chemischen, theoretischen Teil, eine relativ junge Disziplin, also so mit 2000er Jahren nach der Aufklärung des Humangenoms, da ist es nochmal richtig durchgehypt und seitdem sind die da auch richtig dabei. Die ganzen Chemiker, die treffen sich also hier unten eher wieder, Biochemiker, auch kombinatorische Chemiker und eben sowas wie ich, so ein Chemoinformatiker, schimpft sich das, oder Drug Designer oder Modeler, ja. Und da gibt es eben unterschiedlichste Disziplinen, die dann natürlich auch unterschiedlichste Werkzeuge haben. Ja. Heute will ich mich eher sozusagen um diesen Bereich hier, was ihr hier seht unter HTS und Virtual Screening, also Library Design, um diesen Bereich werden wir uns heute kümmern. Wir können auch anders mal über andere Sachen, aber sonst wird es zu lange. Was schätzt ihr denn, wie alt das dieser Workflow ist? Und wo der entwickelt wurde. Ein paar hundert Meter in die Richtung. Nicht der BND. Charité, genau. Und zwar hier Paul Ehrlich, schon im 19. Jahrhundert. Und wenn ihr das euch da, wenn ihr es genauer anguckt, ja, man nennt ihn zwar Modern Chemotherapie, bloß Chemotherapie hat zu der Zeit noch überhaupt nichts mit der Chemotherapie zu tun, was wir heute unter Chemotherapie verstehen, also dass dir die Haare ausfallen, also diese Krebsbehandlung. Chemotherapie hat er es deswegen genannt, weil da zu der Zeit so die richtigen großtechnischen Synthese aufgekommen ist. Also bei Bayer wurde Aspirin zum ersten Mal richtig sauber synthetisiert. Du konntest das ein schönes weißes Pulver kristallin haben. Das heißt also, die Ärzte und die Leute, die konnten zu der Zeit zum ersten Mal auch richtig saubere Strukturen testen. Also vorher war das ein bisschen noch mehr Trial and Error. Und was eben zum Beispiel Paul Ehrlich gemacht hat, ist sozusagen dieses ganze Trial and Error in eine Form zu gießen, so dass es erstens mal reproduzierbarer wurde und dann eben auch hat er zum ersten Mal auch solche Grundkonzepte definiert. Also zum Beispiel sowas wie dass man ein Target braucht, also dass man nicht irgendwie, man nimmt einfach mal, man sieht, der hat einen Patienten, man schüttet da was drauf, sondern der sagt, okay, ich will Zellen haben und ich teste da dran was. Ne? Und man sieht jetzt zum Beispiel hier dieses Salvarsan hier, das ist ein Beispiel, das ist eben gegen Schlafkrankheit und gegen Syphilis, war auch eins der ersten Syphilismittel. Und da hat er zu der Zeit schon 600 Substanzen durchgetestet, zum Teil auch weiterentwickelt, synthetisiert, was er da unten in dieser kleinen Reaktionsformel, in der Entwicklungsformel sieht. Da sieht man jetzt auch dass der, also er hat da zum ersten Mal so eine richtige Struktur in diesen Workflow reingebracht. Das Interessante, ihr seht auch da unten auch schon seine Datenbank, die ihr da liegen habt. Ne? Im Endeffekt machen wir es heute nicht viel anders, bloß natürlich nicht auf toten Bäumen. Ja? Und das ganze Konzept läuft jetzt natürlich mit deutlich höheren Zahlen. Ja? Also das heutige System schaut etwas so aus. Das ist jetzt sowas, was in Schottland aufgebaut wurde. Das ist schon ein bisschen altes System. Ja? Ich habe euch hier auch mal zum Beispiel diese Compound Plates. Das sind solche, das sind hier diese Storage Plates, nennen wir die. Ich lasse die nachher auch mal rumgeben. Die kann man hier dann rausdrücken. Und dann kann man sich sozusagen diese Dinger da, so da drin bewahren wir unsere Chemikalien auf. Und wir kaufen etwa 10 Milligramm von jeder Chemikalie und das reicht uns 10, 15 Jahre. Da passen in einer so einer Plate passen da etwa 200 Mikroliter rein. Ich gebe sie rum, macht sie bloß nicht auf. Da drin kann sein, weil das sind alte Tubes, kann sein, dass noch ein bisschen DMSO drin ist. Das macht euch nichts aus. Kann nur sein, dass er danach ein bisschen nach Knoblauch riecht, also aus dem Mund. Ja? Also lasst es besser zu. Kann es einer von euch nehmen vielleicht? Könnt ihr euch mal angucken. Das ist ein 96 Wellplate. Das ist halt auch ein standardisiertes Format, was in diesen Robotern dann auch rumgehandelt wird. Und ihr seht natürlich auch da, hat man vor allen Dingen versucht, diese ganze Geschichte zu automatisieren. Auch für die ist es eigentlich, das ist eigentlich nur ein Screening, ist einfach nur so ein grober Schrotschuss, einfach mal zu gucken, finden wir eine Alternative zu dem hier. Ja? Bei uns im Labor beziehungsweise im Institut schaut es ein bisschen anders aus. Wir müssen uns natürlich da mit kleineren Zahlen begnügen. Wir haben aber auch andere Fragestellungen. Also bei uns sind die Targets einfach auch andere. Zum Teil geht es auch darum, um bestimmte Krankheiten. Es geht aber auch darum, einfach mehr zu erfahren, wie funktioniert Biologie oder eine Zelle oder sowas. Ja. Bei uns sind es dann eher teilautomatisierte Systeme teilautomatisierte Systeme, das heißt also natürlich, bei uns ist auch ein deutlich höherer personeller Aufwand an Zahl der im Vergleich zu den Proben, die wir dann durcharbeiten können. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich die ganze Zeit jetzt gefragt, ihr merkt, ich versuche auch jetzt gerade mit dem Talk so ein bisschen die Fremdwörter vor allen Dingen einzuführen, weil die Frage, die meisten haben schon mal ein Medikament genommen, aber die wenigsten haben sich mal drüber Gedanken gemacht, wie kommt man eigentlich dahin? Und wenn man jemanden fragt, ja, dann spricht er immer in so komischen Worten und die möchte ich da heute so ein bisschen vielleicht mal erklären. Also prinzipiell, was brauchen wir jetzt alles für Screening? Für Screening brauchen wir eigentlich drei Komponenten und die drei Komponenten gehen wir jetzt sukzessiv durch. Das eine habe ich ja schon erwähnt, das ist das Target hier, das ist sowas hier. Das sind in der Regel Proteine oder auch DNA oder sowas. Ja. Und das zweite wichtige Teil, ich lasse jetzt mal die Compounds erstmal weg, ist der Assay. Der Assay ist im Endeffekt ein lesbares Signal. Ich muss also sozusagen, wenn ich hier einen Komplex bilde, muss ich irgendwie ein auswertbares Signal zurückbekommen. In der Regel ist es ein Leuchten bei uns. Meistens nehmen wir Fluoreszenz. Ja? Das heißt also, wenn die zwei Dinger zusammenkommen, für die ist es natürlich schön, weil die sparen sich dann Energie irgendwie dabei. Für uns ist es natürlich blöd, weil wir das nicht sehen. Ja? Also müssen wir uns irgendwie ein System überlegen, wie machen wir denn sowas sichtbar? Und da hat es mal eine Qualle gegeben, die hat im Dunkeln grün geleuchtet. Und mittlerweile, das nennt sich, da hat man dieses Ding hat man dann rausextrahiert, was da geleuchtet hat, nennt es auch jeder GFP, heißt nur grün fluoreszierendes Protein. Also ist jetzt nicht, ja. Dieses grün fluoreszierende Protein, die sieht man überall, diese bekannten Schweinchen, die grün leuchten im Dunkeln. Ich glaube, auch bei Elefanten hat man es jetzt mal einkloniert, dann haben denen die Nägel geleuchtet und sowas. Da gab es also unterschiedlichste unterschiedlichste Möglichkeiten schon. Das ist so ein bisschen scary manchmal, aber das Interessante ist jetzt dabei, also wir hängen sozusagen ein Teil von diesem GFP an diesen Teil. Das ist jetzt sozusagen hier unser Teil B hier hinten. Dann den anderen Teil von diesem GFP hängen wir hier an diesen Brocken hier. Wenn die nah genug zusammenkommen, das seht ihr hier, das ist also diese blauen und roten Pömpel da, die da raushängen, das sind die Teile vom GFP, wenn die nah genug zusammenkommen, also sprich, wenn sich der Komplex, nennt sich das hier, bildet, dann tun wir eine dritte Komponente drauf und wenn sich der Komplex gebildet hat, fängt er nach einer Weile an zu leuchten. Und dann wissen wir, okay, jetzt können die zwei können schon mal zusammen. Jetzt ist natürlich bei uns das Interessante, naja, wie können wir das beeinflussen? Das heißt also, wenn wir jetzt irgendeine Substanz finden, die da reingeht und sich der Komplex nicht mehr bilden kann, das ist sozusagen die Schiene hier unten in A. A wird irgendwie modifiziert, der Komplex kann sich nicht mehr bilden, also bleibt es dunkel. Also sind für uns alle Teile, die dunkel bleiben, interessant. Wenn wir einen Inhibitor haben wollen. Ja? Weil wir wollen ja nicht, dass sich der Komplex bildet. Ja? Okay? In dem Fall. Es gibt auch umgekehrte Fälle, dass was leuchtet, aber das ist halt Essay-Design. Ja? Also da kann ich auch mal einen Kollegen fragen oder wenn es euch interessiert, kommt bei uns vorbei, könnt ihr euch das angucken, gibt es ganz viele unterschiedliche. Das ist halt jetzt ein Beispiel. Ja? Und dann schmeißen wir das hier auf solche Platten hier. Die gebe ich jetzt auch mal rum. Die sind noch mal ein bisschen kleiner. Das, was ihr vorher als Storage gekriegt habt, das waren 96 Volt. Hier sind sozusagen 4x96. Das sind 384 Volt drauf. Also das heißt, wenn wir das ins Messgerät ziehen, können wir auf einmal 384 Compounds messen. Das ist eine Runde dann bei uns. Von diesen Platten ziehen wir so in der Regel bei einem Screen so um die 100, 150 Stück durch. Die verwendet man auch nur einmal. Ja? Also das Ding, könnt ihr euch vorstellen, ist dann auch nicht so wirklich billig. Ich gebe die mal rum, könnt ihr euch einfach mal angucken. Das gibt noch feinere, noch kleinere. Was vielleicht interessant ist, wir messen da so etwa mit 20 bis 50 Mikroliter. Also wir arbeiten im Mikroliterbereich dann. Ja? Könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt, euch die angucken. Und wir kriegen dann da einfach ein Signal. Da geht ein Plate Reader drüber. Also das ist einfach ein Gerät, der guckt, leuchtet, leuchtet es nicht. Und dann kriegen wir das Signal. Und jetzt in dem Fall eben die roten Punkte würden wir aussortieren. Das wären die interessanten für uns. Ja? Das wäre sozusagen ein erster Hit. Ja? Und dann, das machen wir also über 100 Platten, zum Teil auch mehrfach. Und dann müssen wir einen sogenannten Counter-Screen noch machen. Das sprich, da wird nochmal der gleiche Essay, also nicht der gleiche Essay, das gleiche Problem, bloß in einer anderen Technologie gemessen, zur Sicherheit, sodass man dann auch wissen, nicht, dass wir an irgendein Artefakt aufsetzen. Und dann messen wir sozusagen alle Ausreißer, in dem Fall jetzt alles, was minus 3 und kleiner wäre in dieser Verteilung, die würden wir uns dann angucken. Wir haben also so eine Hitrate, hoffen wir, so etwa um 0,1% maximal. Also wir haben so etwa 100.000, 200.000 Substanzen und möchten da möglichst deutlich weniger als 1.000 Hits haben. Ganz einfach sonst. Die müssen wir uns ja auch alle angucken, sonst wird es zu teuer in der weiteren Analyse. Ja? So, das war jetzt der Punkt. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, das war jetzt der Essay. Das heißt also, wir haben jetzt sozusagen die ganze experimentelle Pampe haben wir jetzt eigentlich erstmal zusammen. Jetzt ist die Frage, was wollen wir eigentlich screenen? Also sprich, was nehmen wir jetzt, um die zu ersetzen hier? Und das ist also sozusagen der Einkauf von dem Ganzen, das ist so mehr oder minder auch dann mein Job. Das mache ich eigentlich einen ganzen lieben langen Tag sozusagen. Und das sind sozusagen derzeit unsere Screening-Libraries, die wir haben. Das heißt also, wir kaufen dann immer wieder nach und dafür durchforsten wir eigentlich weltweit den Markt und sammeln alle Daten, die wir kriegen können, weltweit. Ihr könnt es jetzt mal hochrechnen, unten steht dran, wir haben etwa 56.000 Compounds sind das jetzt hier bei dem Stand hier, das waren 370.000 Euro, das sind etwa 6 Euro pro Compound, 6,70 Euro pro Compound für 10 Milligramm. Ja, also für 10 Milligramm, das hieße, für ein Gramm müsste da etwa 600, 700 Euro zahlen. Das ist so der Preis, die sind sogar noch relativ günstig, kommt daher, weil wir fast 10% der Compounds eigentlich auch aus eigener selber gemacht haben mittlerweile. Also das ist diese CCB5, das ist sozusagen von unterschiedlichen Gruppen, also wir haben auch akademische Gruppen, die uns Strukturen oder Daten dementsprechend zur Verfügung stellen. Rest müssen wir kaufen. Dann haben wir eben unterschiedliche Anforderungen. Oben diese ganzen blauen, das sind eingekaufte Strukturen, die auch, die werden halt einfach gekauft, ohne dass wir jetzt biologisch groß was, wir kennen halt von denen nur die Chemie. In Rot sind entweder die von uns kommenden oder eben annotierte Substanzen. Das heißt also, das sind Substanzen, die entweder schon als Arzneimittel unterwegs sind oder wo wir irgendwelche biologischen Daten kennen, also so ein bisschen schon Metadaten. Ja? Was wir im Endeffekt machen, ist Vorratsdatenspeicherung für Chemikalien. Also so, mal ganz auf einfach. Ja. Jetzt war sozusagen die letzten Jahre, das wollte ich euch mal zeigen, das sind sozusagen meine Einkaufslisten, die ich so kriege. Das heißt also, unten stehen die ganzen Firmen, wo wir die Dinger herbekommen. Und was ihr so seht, ist im ersten Jahr, wo wir angefangen hatten, hat man so 2 Millionen Compounds von 20 unterschiedlichen Herstellern. Das haben wir im Endeffekt noch mit ein paar Textfiles gemacht. Das hat sich sozusagen über die Jahre so ein bisschen verschoben. Das heißt also, 2016 waren wir bei 200 Millionen Compounds. Die sind aber da schon unique. Also da habe ich die ganzen Dubletten schon rausgenommen. Im Endeffekt haben wir da in dem Jahr schon fast 500 Millionen an Records durchgezogen. Das ist halt, das sind halt sehr viele Redundanzen drin. Ja. Und das ist im Endeffekt auch sozusagen der Teil, wo wir dann am meisten dran arbeiten. Da haben wir eine eigene Datenbank gebaut. Die gibt es auch im Netz. Da könnt ihr auch im Netz, gibt es andere Leute, die das für einen machen. Das war aber für uns immer so ein bisschen problematisch, weil wir haben halt ein eigenes gewachsenes System, und wenn man von außen Daten bekommt, bis man die an das eigene System anpasst, dann habe ich sie am besten gleich schon da liegen. Und ich mache dann halt nicht nur den eigentlichen experimentellen Teil, sondern es gibt dann halt eben direkt auch den theoretischen Mehrwert, weil ich die Daten dann schon da habe. Das heißt also, wir haben dann unsere SD Collection, das ist sozusagen, das ist der Rohdatenpool, und den rechnen wir dann runter auf unsere Profiles, das ist unsere Unique Database, und daraus haben wir angeflanscht unterschiedliche Methoden, wie wir sie theoretisch verarbeiten können, um dann schlussendlich eine Bibliothek, so wie wir sie gerne hätten, zu designen und einzukaufen. Ja? Das war eigentlich so der Teil vom experimentellen Screening, und wir switchen jetzt so langsam so mehr und mehr in die Theoretiker Abteilung. Das Letzte, was mir sozusagen noch meine Kollegen aus der experimentellen Abteilung noch gesagt haben, ist so die Profile, die sie gerne hätten, also so die ganzen Metadaten. Und da muss man sagen, wenn man diese Property-Liste von oben nach unten durchgehen, dann ist es oben so etwa, das kann ich ziemlich gut vorhersagen, dass da unten ist Knochenwerfen. Also das ist so, das ist ganz schlimm, was da alles auf dem Markt ist, aber das ist so, da sind wir auch dabei. Deswegen brauchen wir eben auch die eigenen Daten. Das heißt einfach, da liegt halt das Problem dabei, die Daten, die da gemessen werden, die gehören auch immer dem Hersteller. Ja? Also sprich, die liegen bei irgendwelchen Firmen und da kommen wir nicht ran. Und deswegen ist das halt auch ein Grund, wieso, dass wir eine offene Infrastruktur haben, eben um diese Daten selber messen können, vorhalten zu können, um dann selber daraus Modelle bauen zu können, wo man bestimmte Toxizitäten zum Beispiel oder bestimmte pharmakologische Eigenschaften vorhersagen zu können. Da gibt es viele andere akademische Gruppen, die sich da mit beschäftigen, die das da machen. Das ist so. Und das ist sozusagen, das ist erstmal so die Liste, die ich von den Leuten reingekriegt habe. Und für uns, die kann man sich auch aus der Literatur suchen. Das heißt also, ich habe dann einen ganzen Katalog, ein ganzes Buch voll mit, hätte ich gern, dass das reinkommt, hätte ich gern, dass das nicht reinkommt. Ja? Und das Problem, was wir dann eben haben, diesen ganzen Chemikersprech, beziehungsweise Biologen und Medizinersprech eben unseren Rechnern beizubringen, sodass die dann die Chemikalien dementsprechend aussortieren. Das heißt also für uns, wir machen dann bestimmte Profile. Das heißt dann hier, das sind so die einfachsten Geschichten, sind obendran alles, was so integermäßig, was ich so zählen kann. Das ist immer ganz gut, so irgendwelche Atom Counts und das ist Molecular Weight oder so, also Molekülgewicht. Das ist eigentlich ganz gut zu machen, wo ich dann sowas gehört habe wie Promiscuous Inhibitors oder Warheads. Da ist mir dann so ein bisschen erstmal geschluckt, habe ich gedacht, naja, eigentlich in die Waffenindustrie möchte ich nicht einsteigen. Habe ich dann aber festgestellt, die meinten, das ist ein Tool, was die verwenden können, damit sie selber direkt, sobald das Teil in Berührung kommt, geht es eine direkte Verbindung mit dem Protein ein. Das ist für die ein Warhead, also alles nicht so wild. War ich dann auch sehr erleichtert. Und schlussendlich sind das die ersten Teile, die man relativ leicht abregeln kann. Jetzt muss ich mal selber. Dann kam dann, kam eine Gruppe von Leuten in Australien auf die Idee, Mensch, wir müssen mal gucken, was wir alles so an Assays messen und wie die sich eigentlich so unterschiedlich verhalten. Der hat es dann relativ gut aufgebaut und hatte dann da sozusagen als Chemiker, den Chemikern eine riesige Liste aufgebaut, was müssen wir denn alles aussortieren, was darf denn alles da in so einer Bibliothek nicht sein. Das Problem ist, mit diesen ganzen kleinen Graphen hier und dafür zu suchen, das ist eben auch nicht so, das kann ich so eben für meine Datenbank nicht verwenden, also sprich, ich muss jetzt erstmal ein Skript, ich brauche jetzt irgendwie eine Sprache, die mir diese chemischen Strukturen übersetzt in ein Query, also in eine Suchanfrage für meine Datenbank. Das ist auch genau der Punkt, den ich dann jetzt mache. Hier in der Mitte, also vorne dran ist eben der Kommentar, was wir gerne hätten. In der Mitte, das ist diese Smarts-Sprache. Das heißt also, damit kann ich eben diese Graphen in Strings übersetzen. Das ist, ja? Kommt gleich. Die genaue Formatierung, ich möchte jetzt erstmal nur mal zeigen, was sozusagen die ganze Umgebung ist, also den Smiles. Der Smart ist eine Erweiterung und zwar um diese Wildcards und um diese Anwaltung ist der Smart dann die Erweiterung, die Sucherweiterung für die Smiles sozusagen. Ja? Aber die Definition machen wir gleich. Kommt noch. Was bei uns eben wichtig ist, oder was in meiner Gruppe eben gemacht wird, wir arbeiten das alles auf und wir stellen das alles Biologen und Chemikern zur Verfügung, sodass sie bei uns mit diesen ganzen Methoden operieren können, ohne jemals, ja, außer natürlich hier mit so einer Windose, jemals mit dem Rechner richtig in Berührung zu kommen. Ja? Und dafür haben wir dann hier, das ist so eine Domain-Specific Language, das ist so ein Pipelining-Tool. Das hier ist leider das Pipeline Pilot ist halt ein Tool, was man bezahlen muss. Es gibt auch ein sehr schönes, offenes Tool, den Constance Information Miner, falls das jemand interessiert, ist sehr, sehr schönes Tool. Das ist im Endeffekt das Skript hier, was man dann schreiben muss, um dann den Filter reinzubauen. Da gibt es dann eben auch Teile, das ist so ein bisschen SQL und ein paar andere kleinere Sprachen zusammengemischelt. Da kann man dann ein paar Anweisungen immer noch in solche kleinen, auf solche kleinen Ikonen drauflegen, sodass man sozusagen die Anweisungen auch in kleine Häppchen mundgerecht für unsere Experimentalisten zusammenbauen kann. Und schlussendlich bekommen die aber nur so eine Hitliste raus und man sagt denen, ja, nimm den Score, alles was schlechter ist als zwei oder alles was größer ist als 200 schmeißt du weg. Ja, das ist im Endeffekt das, was die interessiert daran. Jetzt kommt deine Smiles-Definition. Ich wollte nur den einen Teil. Also der Smiles ist im Endeffekt jetzt der Standard, den wir gebrauchen, um jetzt sozusagen diesen Graphen hier oben, also eine chemische Struktur, ist ja nichts anderes wie ein Graph. Die Ecken sind die Atome, die Bindungen sind die Kanten. Und wir, das ist ein schönes Bild, das hatte ich genommen aus der Wikipedia, das fand ich, weil es so schön ist, weil es auch schön einfärbt. Man sieht also, der sucht sich hier den längsten Weg durch das Molekül aus, also die längste Strecke im Graphen. Und in Klammern kann man dann unten im String sehen, in Klammern baue ich die Abzweigungen ein und mit Indexe markiere ich die Ringschlüsse. Ist eigentlich relativ einfach zu machen. Problem an den ganzen Smiles ist nur, das hat nie jemand standardisiert. Das heißt also, jeder, der da irgendwie mal einen Algorithmus dafür geschrieben hat, hat so ein bisschen seine eigene Idee gehabt, wie man denn den längsten Weg definiert. Oft waren es eben Chemiker, die dann da ganz eigene Vorstellungen von ihren längsten Wegen hatten. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, weil wir stückeln aus vielen, vielen Ressourcen die Teile zusammen. Und das macht es dann halt eben schwierig, da zum Beispiel dann auch vergleichende Suchen zu machen. Das heißt also, was eigentlich das meiste unser Hauptgeschäft ist, ist dann eben dann das Kanonisieren. Also sprich, unterschiedliche Strukturen aus unterschiedlichen Ressourcen dann so zu vereinheitlichen, dass man dann auch zum Beispiel Dubletten rausschmeißen kann, beziehungsweise das, was man in die Datenbank reinlegt, auch wieder finden kann. Aber das ist eigentlich so, ja, so ein typisches Problem. Ja? Ja? Dublette ist jetzt, also wurde jetzt gefragt, was man als Dublette versteht. Dublette ist jetzt erstmal der Teil der Struktur, also ein Molekül könnte auch wieder ein Komplex sein. Wir nehmen uns ein Fragment raus, das größte in der Regel, was in der Struktur gespeichert ist, weil wir dann sagen, okay, das denke ich, das möchte man natürlich auch am liebsten, dass das mit unseren biologischen System oder medizinisch relevanten System auch interagiert, weil für Salz brauche ich kein Drug Design machen. Ja? Dieses Fragment nehmen wir uns raus und im Endeffekt, wenn das genau identisch ist, dann ist es bei uns eine Doublette. Da liegt ja auch das Problem dann. Ja? Der Smiles kann zum Beispiel sowas wie räumliche Ausdehnung und sowas kann der definieren, weil er hat eben auch die Möglichkeit R und S und was es sonst an Konfigurationen in einem Isomer gibt, kann er definieren. Also von daher, da ist die dreidimensionale Ausrichtung steht da zumindest so als Wegbeschreibung eigentlich schon drin. Das kann er. Ja? Und jetzt noch weiter, der Smarts war, der Smarts ist dann eben die Erweiterung vom Smiles und das ist unsere Suchsprache sozusagen. Ja. Das auch noch ein bisschen komplizierter zu machen, unser eigentlicher oder das ganz große File oder das, sag ich mal, das älteste File-Format, das wir verwenden, ist dann das SD-File-Format, das heißt Structure Data File-Format. Und das ist eigentlich das uraltes Ding, deswegen das Ganze auch schlimm, weil man muss Linien zählen und Abstände zählen, Leerzeichen zählen und es gibt mittlerweile ein paar neuere, aber das ist halt irgendwann mal als Goldstandard definiert und das kriegt man halt schlecht wieder raus. Ja, das ist halt und ist aber eigentlich relativ einfach aufgebaut. Wir haben oben drei Zeilen erstmal einen Header für jedes Molekül. Dann haben wir einen Index, eine Indexzeile. Danach, das sieht ihr da, diese ganz lange Matrix, das ist die Atom, also sprich, das sind die Ecken. Und unten drunter ist die Bindungsmatrix. Ja, da sieht man dann, dass das... und da hier unten dran, das bietet eben das SD-File ganz bequem. Es ist halt eingeführt worden, weil es eben auch noch gut lesbar ist, auch noch vom Menschen. Da unten seht ihr in diesen eckigen Klammern, da sind dann die Daten, da verstecken sich dann die Daten. Und so liefern wir in der Regel dann auch an die Biologen oder an die Chemiker unsere Daten aus, wenn sie nicht ein PDF oder sowas haben wollen. Wir haben auch schon Telefonbücher ausgeliefert, so ist nicht. Was die dann sehen, ist eigentlich sowas. Das war jetzt ein sehr simples Molekül natürlich. Ich mag natürlich viel lieber den Smiles, weil das sind 5 Zeichen, ne? Das ist so ein bisschen handlicher. Und schlussendlich steckt in dem Smiles die gleiche Information, eigentlich auch die gleiche räumliche Information drin, wie in der wie oben in den kartesischen Koordinaten, nur wenn du halt ein Atom auf Null setzt sozusagen, dann kannst du von dort aus, weil die Atome, auch die Hybridisierung der Atome definieren die Richtung, die Winkel, die definieren alles, also von daher hast du eigentlich dort auch die Daten drin. Zum großen Teil, ja. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, das nochmal ganz noch abschließend dadurch, weil man muss so denken, wir haben so etwa 10 hoch 60 Möglichkeiten, die wir theoretisch abdecken können. Zurzeit haben wir aber theoretisch käuflich auf dem Markt haben wir etwa 10 hoch 8, 10 hoch 9 knapp an Compounds, die wir finden. Und jetzt gehen wir richtig ins komplette theoretische Teil. Jetzt gehen wir ganz weg vom das ist jetzt auch so der Abschluss sozusagen. Das Virtual Screening ist jetzt dran. Das heißt also, jetzt versuchen wir dieses ganze Experimentelle, das was wir jetzt bis jetzt gemacht haben, nur noch am Rechner zu machen, um uns in diesen ganzen hier mit Proteinhandling und biologischen Problemen, um uns das alles zu sparen. Ich wehre mich jetzt hier erstmal nur auf zwei Möglichkeiten mal genauer betrachten. Das ist einmal die Similarity Search und das andere ist das Pharmacophore Mapping. Und jetzt erstmal generell, wir haben, also das Virtual Screening, wie schon gesagt, ist die theoretische Methode vom Screening. Ja. Wenn jetzt ein Biologe zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich würde gerne screen bzw. ein virtuelles Screening machen, dann kommt es eben darauf an, was weißt du denn überhaupt schon über dein Target? Ja? Das Allerschönste wäre natürlich, dass er sein Target einmal als Kristallstruktur oder sonst irgendwie hat. Das wäre natürlich das Beste, weil dann würden wir direkt auch wissen, wo sich denn ein potenzieller Wirkstoff sozusagen hier an der Oberfläche vielleicht auch wohlfühlen könnte. Also das heißt dann, dass da ist so, das ist der 3D-Druck von einer Kristallstruktur einer ENA-VASP-Domäne. Sagt euch nichts, aber ist so. Das Ding steuert, das ist ein riesiger Komplex, das steuert dann in der Zelle und irgendwas, ich weiß sogar noch nicht mal was. Ja. Ich habe mich eben nur um die Strukturen gekümmert. Aber das ist sozusagen, das wäre strukturbasiertes Virtual Screening und das Docking, das wäre sozusagen auch das rechnerisch Aufwendigste. Das kommt, ja. Wenn er das nicht weiß, ist auch nicht schlimm, weil wenn ich genügend von denen hier kenne, mehr als einen, wäre natürlich cool, dann kann ich mir natürlich schon überlegen, Mensch, vielleicht was Ähnliches tut es ja auch. Ja? Das heißt also, das würde dann dieser ligandbasierte Branch sein. Ja? Und dort kommt es jetzt wieder darauf an, welche von diesen Teilen kennt er. Also es gibt sozusagen aktive, die auch wirklich dran binden und was machen. Und dann gibt es leider auch Systeme, die binden zwar dran, die machen aber nichts. Ja? Wenn man eben Inaktive kennt, dann würde man in diese ganze Machine Learning-Sparte reinrutschen. Ich denke mal, da kennen sich viele von euch auch relativ gut aus. Ist vom Prinzip her auch das Gleiche oder das Ähnliche wie ein Pharmacophore-Mapping, ist nur dann nochmal aufwendiger, weil man dann daraus noch ein schönes Modell bauen könnte. Ne? So, und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt erstmal muss ich selber erstmal gucken. Also das heißt jetzt, wir gehen jetzt mal von vorne los, wie machen wir ein Virtual Screening. Also alle die Teile, die wir machen, werden nicht separat gemacht, sondern in der Regel machen wir das einen Schritt nach dem anderen. Das heißt also, die greifen alle ineinander, weil das Pharmakophor, also die 2D-Strukturanalyse und die Parameteranalyse, die ist so einfach, damit reduziere ich zum allerersten Mal meinen riesigen Datensatz, weil ich starte mit 10 hoch 8 Compounds. Und die alle durch ein Docking zu ziehen, wenn mir eine Docking-Routine dauert so zwischen 3 bis 10 Minuten, das wäre also nicht möglich. Das könnt ihr euch ausrechnen, das würde ein bisschen lang dauern, wenn man da 10 hoch 8 durchrechnen wollte. Außer man hätte genügend Maschinen, aber so viel können wir uns nicht leisten. Ja? Das heißt also, dadurch, dass unsere Rechenkapazität begrenzt ist, müssen wir vorher irgendwelche günstigeren Methoden nehmen, um schon vorzuselektieren. Das heißt also, wir haben diese Filter, das sind eben auch diese Parameter, die ich euch vorher schon vorgestellt habe, und damit reduzieren wir. Die kommen jetzt hier nochmal ganz kurz. Das heißt also, ich mache irgendwelche kleinen Fragmente raus. Ja. Diese Warheads, alle aktiven Zeug mache ich raus. Erstmal arbeite ich mal die ganzen Strukturen auf. Und dann, Entschuldigung, ich kriege gerade ein bisschen trockenen Mund. Ich filter die aus und komme dann da schon nach dem ersten Filter schon mal auf eine Million etwa. Eine Million, die kann ich dann da, die kann ich eben ganz gut in so einen Rigid Molecule Screening verarbeiten. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ja. Prinzipiell ist jetzt so eine Suche gar nicht so kompliziert. Diese 2D-Struktursuche basiert eigentlich so: Ich nehme mir so eine Struktur, zerhack die in kleinen Fragmenten. Und jedem Fragment weise ich sozusagen ein Bit zu. Und wenn sozusagen, also jeden speziellen Formfaktor, da gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Formfaktoren sozusagen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Knoten, die dann die Verbindungen bauen können in der Struktur. Das ist sozusagen diese Bits. Ja? Und immer wenn eine bestimmte Form, zum Beispiel hier so ein C, was 4 Cs in der Umgebung hat, wenn die kommt, dann wird das Bit halt auf 1 gestellt. Beziehungsweise wenn ich hier so eine Keto-Struktur wie hier hat, wird eben das Bit da hinten auf 1. Schlussendlich, das mache ich mit allen möglichen, was da so geht. Und dann daraus erzeuge ich mir einen Hash oder mehrere. In der Regel bei uns in der Datenbank sind es 16 Hashes. Und die suche ich der Reihe nach durch, nach Ähnlichkeiten. Also das ist eigentlich dann ganz normale Datenbanksuche, so wie es eigentlich so auch funktioniert. Bei der 3D-Pharmakophore-Suche wird es ein bisschen komplizierter, weil da überlege ich mir, und das ist auch schon wieder ein uraltes Prinzip, das hat nämlich hier der Herr Fischer sich überlegt damals schon, ja, er hat sich schon gesagt, Mensch, so wie die Dinger hier zusammenbasteln, das lernt wahrscheinlich jeder in der Schule, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja. Und der hat sich dann überlegt, und das muss man sich ja überlegen, der hat sich das schon überlegt zu einer Zeit, da hat man von solchen 3D-Strukturen noch gar nichts gewusst. Ja? Weil zu der Zeit hatte gerade mal Misha in Tübingen an der Uni gerade mal festgestellt, dass im Zellkern überhaupt eine Säure, eine Ribonukleinsäure drin ist, ja, die halt sauer ist. Ja? Und wahrscheinlich irgendwie irgendwas kodiert. Also da haben die noch nicht mal, also hier Francis Crick, die kommen in den 50er Jahren und machen dann erst die Strukturaufklärung von der DNA. Das heißt also, der hat sich das schon überlegt zu Zeiten, wo man von den Systemen da noch nicht mal drüber nachgedacht hat. Ja? Und schlussendlich hat er aber recht gehabt, hat recht behalten. Also unten seht ihr es, ja, das Ding passt da rein, Schlüssel, Schloss. Und da haben sich dann die Chemiker relativ schnell überlegt, ja Mensch, aha, hier habe ich also so eine Oberfläche. Diese Oberfläche, die hat auch bestimmte Eigenschaften. Hier habe ich meinen Schlüssel, der hat an der Oberfläche auch bestimmte Eigenschaften. Also zum Beispiel, wenn da Chemiker, sind Chemiker da? Ah, okay. Also wenn man das hier genauer sieht, jeder Chemiker wird da erkennen, dass da ist ein Aromat, also ein Benzolring. Ja? Und der hat halt bestimmte Eigenschaften und die kann ich mir eben in dem dreidimensionalen Raum eben irgendwie dann zurechtlegen, sodass ich eigentlich, wenn ich genügend Schlüssel kenne, mir natürlich die Eigenschaften von dem Schloss sozusagen auch dreidimensional anordnen kann, ohne dass ich die Struktur kenne. Ja? Und das ist im Endeffekt ein Pharmakophor. Also ein Pharmakophor ist die dreidimensionale Beschreibung dieser der Interaktionsfläche der Struktur, ohne dass ich die Struktur kenne oder kennen muss. Ja? Ja, und das Schöne ist natürlich auch, das stimmt und man kann das sogar physikalisch sehr schön messen und man kennt kann da auch die Energien messen, bloß so weit gehen wir gar nicht, wir zählen einfach nur die Interaktion. Wir nehmen einfach nur ein paar wichtige Informationen raus, ja, und zählen die einfach nur. Ja. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ich habe da nämlich, entweder ist es da drauf, nee, ich habe da nämlich auch was vorbereitet und ich hoffe, dass ich jetzt das mit diesem Switch an dieser Windowse auch irgendwie, wie war das jetzt wieder? Ja, siehst du, jetzt bin ich auch gleich vorbeigehüpft. So, also, so sieht dann ein Pharmakophor aus. Ja? Das sind jetzt also sozusagen, hier, das ist ein Wasserstoffbrückenakzeptor. Ich muss mal hier machen wir mal einen Schlüssel. Wieso zeigt er mir jetzt den Schlüssel nicht an? Hier, so. Jetzt haben wir hier auch einen Schlüssel drin. Ja, den hat er jetzt. Ich habe hier einfach mal so ein Test-Screening einfach mal durchlaufen lassen. Und das ist sozusagen jetzt, da war vorher sozusagen das Core-Molekül. Das heißt, das war den Schlüssel, den ich kannte. Das war dieses Teil. Daraus habe ich mir also diesen Pharmakophor erstellt, dieses dreidimensionale System hier. Ja, hier unten könnt ihr auch dann da sehen, das ist eine zweidimensionale Betrachtung dann von diesem Pharmakophor. Und wenn ich jetzt den ausschalte und den hier einschalte, dann bekomme ich eben auf welche dieser Schlosseigenschaften hat jetzt dieser fremde Schlüssel, also dieser Ligand, gematcht. Ja? Und schlussendlich, wenn ich jetzt so weit bin und die Zahl hier schon so weit reduziert habe, also sowas, wie viel sind es jetzt hier, wie viel Hits, jetzt weiß ich gerade, muss ich mal gucken, das sind glaube ich 100 oder 200, ja, das würden wir alles in der Sitzung auch manuell durchgehen. Also da würden wir, danach käme jetzt eigentlich direkt schon eine visuelle Inspektion. Da würden auch direkt dann Chemiker, natürlich nicht mit dem System, da hat man vorher noch ein bisschen drüber nachgedacht, da würden dann die Chemiker dann noch mal drauf blicken. Und dann wären wirklich Stück für Stück hier diese ganzen Teile hier durchbetrachtet und werden dann beurteilt, auch von ihren chemischen Eigenschaften her. Also da gibt es dann immer noch mal Hits, wo dann der ein oder andere Chemiker, den sträuben sich dann die Nackenhaare und dann sagt man ja, okay, war nicht so gemeint, wir gehen gleich weg zum nächsten. Und das ist eigentlich so, das wollte ich jetzt euch einfach nur mal gezeigt haben, das ist also ein Pharmakophor, weil das hört man relativ oft, gerade wenn man da drüber spricht. Jetzt muss ich wieder zurückkommen. Ja. Und das sind dann diese Bindungen, und die wir dann einfach nur abzählen. Das Traurige oder das Spannende dabei ist, da gibt es viele, viele, viele fancy Methoden und Algorithmen, die man da ausprobiert hat. Bis jetzt geht noch nichts übers Zählen. Matcht der in so einen Bereich rein. Also das heißt, ich habe hier eigentlich nur ein Abstandskriterium hier drin. Mal gucken, ob ich diese... Wieso? Bin ich in der falschen Screen. Ja. Er zeigt mir hier nur an, liege ich hiermit in dieser Eigenschaftswolke drin oder nicht? Das ist im Endeffekt eine einfache Abschätzung, einfache Rechnung. Und er gibt mir noch ein bisschen an, wie gut, dass ich da drin liege, ob ich es jetzt zentral getroffen habe. Der sieht, in der Mitte hat er so eine kleinere Kugel und weiter außen hat er eine größere Kugel. Ja. Diese Eigenschaften, im Endeffekt werden die vorgegeben von Chemikern. Dann wird nur so eine Wolke aufgesetzt und dann wird geguckt, wie passen die zusammen. Die werden dann auch so ein bisschen noch durchgedreht. Ja, also da gibt es dann welche, die nicht so gut passen. Und dann seht ihr auch hier sind die eigenen einzelnen Eigenschaften, die gematcht werden, immer wieder noch drangestellt. Ja. Und es ist im Endeffekt, das nennt sich dann bei uns hier empirische Methode oder Knowledge-Based Methode. Aber bis jetzt ist das noch das Beste, was man eigentlich hat. Es gibt ein paar wenige Randprojekte, die sich jetzt anfangen auch in diese Machine Learning, also dieses ganze Wissen in ein Machine Learning System zu übergeben. Aber bis jetzt ist es noch so komplex, weil so hochdimensional, dass bis jetzt eigentlich fast jedes Modell, wenn es nicht ganz, 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 ganz spezifisch war, eigentlich uns um die Ohren geflogen ist. Das war so ein bisschen noch das Erstaunliche. Das heißt also, wir machen da diese flexible Suche. Und dann eigentlich, wenn wir da diesen Hit haben, dann kommen wir schon in die visuelle Inspection. Das heißt also, wir gehen da zu Fuß durch. Ja? Und was sozusagen das High-End-System dann wäre, das hier ist ein MHC-Molekül, das Major Histokompatibilitätskomplex. Das ist was fürs Immunsystem. Was da drin ist, ist ein Antigen von einem Influenza-Virus, das Hämagglutinin. Das heißt also, wenn ein oder andere mal... Und das ist sozusagen das, was erkannt wird, wenn du Grippe bekommen würdest oder wenn jemand Grippe bekommen würde. Da rechnen wir uns dann eben auch die Oberfläche aus. Und hier wäre jetzt das, suchen dann auch die aktive Seite dann da und versuchen dann eben da rein in diese aktive Seite das zu positionieren. Beim Docking, nur leider, ich habe jetzt hier auf dem System jetzt hier kein Videochen dazu, beziehungsweise das war mir jetzt so pixelig, das wollte ich dann nicht zeigen. Vielleicht nachher nochmal. Da versuchen wir alles schon auch mehr oder minder dynamisch zu machen. Also sprich, da darf sich ein bisschen was bewegen, ein bisschen was, ja, das nennt sich dann so ein bisschen was öffnen oder schließen, das nennt sich dann bei uns ein Induced Fit. Ja, es ist alles nicht alles so ganz frei, aber so um der heißen Region versucht man da, das ein bisschen besser anzupassen, eben um zu sehen, ob vielleicht im Notfall vielleicht doch ein bisschen ein größerer Schlüssel auch so passt. Also im Endeffekt ist es so, dieses Schloss ist nicht so, wie wir es vielleicht kennen, aus Metall. Das ist eher so wie Hartgummi oder sowas. Ja? Und da kann man mit ein bisschen Gewalt kann man da schon auch das Ding ein bisschen weiter oder ein bisschen enger stellen. Und so eine Docking-Methode, die funktioniert im Endeffekt, hat die zwei Hauptalgorithmen. Das eine ist natürlich erstmal die Suchfunktion. Da guckt er eben da rein, darf dann eben den Konformationsraum abscannen und und die aktive Seite eben weiten oder schließen, ja, und danach kommt auch wieder die Scoring-Funktion, ja, und auch hier ist es so, sind die empirischen beziehungsweise die wissensbasierten Scoring-Funktionen bis jetzt noch die am zuverlässigsten. Wie das natürlich jetzt mit zunehmender Rechnerkapazität oder so, hoffen wir natürlich alle, dass es noch mehr in die Richtung von diesem Machine Learning System in den kommt. Aber das lässt sich jetzt eigentlich noch nicht vorhersagen. Ja. Das ist jetzt mein letztes Bild. Das ist nämlich der Leibniz-Wirkstoff des Jahres 2014. Und das ist ein ganz interessantes Teil, weil den hätten wir mit unserem System nie gefunden. Der wäre schon ganz am Anfang im allerersten Schritt schon rausgeflogen, weil das Ding schaut so scheiße aus, dass es eigentlich kein einigermaßen vernunftbegabter Medizinalchemiker würde das Zeug verwenden. Das kommt aber aus einer Bakterie, aus irgendeiner Bakterie, und das Coole ist daran, dieser kleine Bug, der wehrt sich dagegen gegen Klinikkeime, also gegen Staphylokokken und sowas, wo wir jetzt praktisch kein Antibiotikum dagegen haben. Muss man natürlich auch sagen, wir wissen noch gar nicht, wie das macht. Ja? Man hat nur gesehen, wenn das Ding da reinkommt und du hast da ein paar üble Bugs drin rumspringen, dann haben die eher Angst davor und machen großen Bogen um die Viecher. Und das war natürlich dann interessant für diese Leute. Das heißt also, ich mache das jetzt schon bald 15 Jahre und so richtig helfen tut es noch nicht. Ja. Aber man lernt nie aus. Dankeschön. Das war's dann auch.
Gibt es Fragen?
Die meisten sind schon eingeschlafen. Ja.
Ja, hier, warte, Mikro. Jetzt machen wir das richtig.
Also ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich habe öfters schon den Begriff Scaffold-Hopping gehört.
Ja.
Können Sie den vielleicht erklären?
Ja, das ist, ja, siehste, habe ich noch was vergessen. Scaffold-Hopping ist genau das, was wir da hier machen wollen. Du hast eine Struktur oder du hast eine Familie von Strukturen, also sprich eine Sammlung von Schlüsseln. Ja. Und du möchtest jetzt aber einen ganz anderen Schlüssel verwenden. Also der ganz anders ausschaut. Ja, also zum Beispiel kannst du dir vorstellen, hier hinten das Rückgrat, da weißt du, das ist da für die Stabilität, hat aber jetzt mit der Interaktion hier nichts zu tun. Ja, das heißt also, und deswegen macht man ja eben auch dieses Pharmakophore-Mapping, deswegen ist es manchmal auch richtig cool, weil du nimmst diese Struktur erstmal weg. Ja, und das heißt also, du musst eigentlich nur gucken, wie verbinde ich die eine Eigenschaft mit den anderen. Ja, und der Scaffold, also die Struktur, wird vom Chemiker natürlich immer als Ganzes gesehen. Ja. Ein Scaffold-Hopping ist jetzt sozusagen was, wo man sagt, okay, ich möchte diese physikalischen Eigenschaften behalten, ich möchte aber die Struktur ganz anders bauen. Ja, oder möglichst viel ändern. Ja. Das Interessante ist der Bereich, wenn du das einmal schaffst, ja, von der einen Scaffold zum nächsten Hop zu hoppen, ja, dann ist es meistens auch so, dann fängt dort auf einmal eine komplett neue Population an zu wachsen an Strukturen. Das heißt also, das gibt so diese Strukturaktivitätsbeziehung, ja, und das kann man sehr gut in einem gewissen Strukturraum extrapolieren. Ist natürlich cool, umso mehr Strukturräume du abdecken kannst, umso besser kannst du natürlich extrapolieren. Ja? Die wachsen dann manchmal auch zusammen, da kannst du dann ganz viel auch rumspielen. Das ist so Scaffold-Hopping, ja.
So große Sprünge im Suchraum quasi.
Ja, genau, genau. Also wenn du guckst, wenn du dir diesen Suchraum als Oberfläche vorstellst, ja, also das ist ja die Energieoberfläche für die Wechselwirkung mit Hügeln, Täler und so weiter. Bloß halt sozusagen die Beschreibung der unterschiedlichen Strukturen. Die einen sind besser, die sind also weiter oben, die anderen sind schlechter, die sind weiter unten. Und du suchst nur in diesem einen Tal, wo die ganzen guten Strukturen, ja, dann hüpfst du natürlich, wäre es natürlich cool, du kämst irgendwann mal über diese Barriere rüber und mal in diesen anderen Strukturraum zu kommen. Barriere meine ich jetzt Denkbarriere, das ist weniger mit Energie, sozusagen zu wissen, Was ist sozusagen da auch noch möglich? Das ist natürlich auch manchmal ist eben genau dieses Scaffold-Hopping zum Beispiel wichtig. Wir haben uns jetzt nur auf diese pharmakodynamischen, ja, also die Dynamik heißt die Qualität der Interaktion, also die dieser Pharmakodynamik heißt, wie gut ist mein Arzneimittel oder mein Wirkstoff. Es gibt ja aber auch die Pharmakokinetik. Das heißt also, ich muss das Zeug ja irgendwie an dieses Ding da ranbringen. Ja? Da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Kannst du dir das, entweder hämmerst du es dir mit einer Spritze rein, ja? Machst du natürlich nicht so gern. Am liebsten hättest du halt mit einer Tablette. Und jetzt ist natürlich auch da ist nämlich dann das Scaffold-Hopping eben interessant, ja, weil manchmal findest du einen super coolen Wirkstoff, der kommt nur niemals dahin. Ja. Und dann musst du natürlich überlegen, ja, was mache ich jetzt? Ja. Und dann ist es natürlich schon cool, wenn du eine andere Substanzklasse hast, die vielleicht eben die Möglichkeit hat oder der man die Möglichkeit geben kann, dass sie da auch dahin kommen kann. Ja.
Geht das dann in Richtung Rational Drug Design?
Ja, im Endeffekt ist das auch. Also Drug Design, rationales Drug Design. Also das Ding gibt es jetzt hier seit den 60er Jahren, macht man hier. Ja, und es hat alle paar Jahre wird die Bullshit-Bingo-Trommel neu angeworfen und dann kriegst du einen neuen Namen verpasst. Ich weiß nicht, wie oft das unsere Truppe schon den Namen gewechselt hat. Ja, also das ist so, ja.
Danke.
Bitte. Das noch.
So, ja. Es gibt viel zu testen. Die Größenordnung war 10 hoch 80. Habe ich das richtig im Kopf?
Wie bitte?
10 hoch 80 Dinge gab es zu testen.
Ja.
Das ist ein bisschen viel. Werden wir da jeweils mit fertig? Oder muss man das richtig angehen, dass man die richtigen Sachen auswählt? Wird das automatisiert? Kann man das wirklich nachher alles sogar auch im Rechner durchtesten? Wie geht ihr das an? Wie wählt ihr das aus? Oder testet ihr das selber mal auf die Zunge legen? Mal sehen, ob das gut schöne Farben gibt?
Also Art 1, natürlich testen wir nicht alles direkt. Ja? Also sprich, das ist ja hoffentlich das Einige, was ich zum Teil auch erklären wollte. Wir filtern einiges aus, eben schon über die Metadaten der Compounds, also über diese Strukturen, über die Substanzen. Die kommen, also es gibt einfach viele Substanzen, weißt du selber, Salzsäure würdest du nur gerne, ungern schlucken. Also die fällt schon mal raus. Ja? Da gibt es ganz viele Substanzen, die einfach giftig sind. Da kann man dann die einfach in so kleinen Konzentrationen schon giftig sind, dass die auch rausfallen, weil sie eben einen Wirkungsmechanismus haben, der eigentlich nichts Pharmazeutisches tut. Und dann gibt es auch, was ich versucht habe zu zeigen hier, viele ungewollte Struktureigenschaften, die filtern wir alle vorher schon raus. Und dann kaufen wir uns eben möglichst gute Vertreter. Und von diesen Vertretern aus einem bestimmten Strukturklasten, die testen wir dann. Die werden wirklich getestet. In diesem Screening, in diesen kleinen Platten da drin, werden Modelle gebaut. Und wenn die dann eine Aktion machen, dann gehen wir mit denen auch weiter. Dann werden die entweder optimiert oder es geht dann in die Maus, beziehungsweise dann in Menschen irgendwann.
Gibt es einen Zeithorizont, um das alles wirklich durchgetestet zu haben? Ich meine, das kann uns ja auch die nächsten 1000 Jahre beschäftigen.
Ja, also wenn du alles testen wolltest, dann wäre das natürlich, dann wärst du so dabei. Ein Kollege von mir hat mal getestet, wenn man wirklich alles testen wollte, was man jetzt schon weiß, dann wäre man mit den Testen etwa in 27.000 Jahren, nur mit den Targets, die wir jetzt kennen, fertig etwa. Also wenn wir wirklich alles testen. Machen wir natürlich nicht, aber so eine typische Arzneimittelentwicklung beziehungsweise hier bei uns so ein Projekt, das Screening selber, das dauert ein paar Monate. Also wir hauen am Tag eben, je nachdem, welche Maschinerie das wir haben, etwa 10.000, 15.000 Strukturen durch. Und dann, wir haben aber nur 50.000. Also das heißt, in der Woche sind wir durch, ja, mit einem Screen. Und dann wird eben, du musst dir das so vorstellen, in dieser Bibliothek, die wir dort haben, haben wir aus diesem großen Universum, von diesen ganzen Strukturen, haben wir aus möglichst jeder Ecke irgendwie ein Teilchen rausgepickt, ja, und versuchen, deswegen, das ist dann das Diversitätsset, also eine möglichst hohe Diversität zu bekommen, ja, und versuchen dann zu sehen, aha, hier und hier und hier haben wir sozusagen, da leuchten die Ecken oder leuchten sie eben nicht mehr, von Vertretern bestimmter Struktur, von Strukturklassen, ja, so sagt man. Ich muss immer die deutschen Namen finden. Und wenn wir dann was Interessantes da finden, dann kauft man nach. Dann kauft man eben den Cluster nach, beziehungsweise synthetisieren. Und dadurch sparst du dir natürlich einen Haufen Zeit. Wenn du natürlich jetzt alles durchscreenen wolltest, den Ehrgeiz hättest, dann wäre es schon toll. Es gibt eine interessante neue Entwicklung. Wir versuchen gerade mit Kollegen aus Jena ein mikrofluidisches System. Dann wird man nicht mehr im Femtoliter, nicht im Mikroliter, sondern im Femtoliter-Bereich messen. Das wäre dann was, wo man dann wird man sozusagen, das wäre so auf, das sieht aus so ein bisschen wie diese Tröpfchen, schauen aus wie so Mayonnaise. Da könnte man dann so eine ganze Bibliothek nicht mehr in so einer großen Halle, das würde dann hier auf so einen Tisch passen. Und dann könnten wir uns überlegen, ob wir da nicht vielleicht doch noch mehr. Aber dann ist halt dann wieder eine Geldfrage, aber dann brauchen wir auch wieder weniger. Ja? Aber das sind auch noch ein Haufen technische Fragen, die dann noch kommen. Ja? Das ist noch ein paar Jahre hin. Aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit.
Ja? Noch eine Frage zum Screening.
Ja.
Und zwar, wenn man quasi den Compound mit diesem fluoreszierenden Domain verbindet,
ja,
ist es dann nicht irgendwie biased? Also verändert es nicht die Kinetik von dem Molekül?
Ja, ich mache auch nicht das Compound, sondern den Liganden.
Ja, genau.
Ja, ja, deswegen ist dieses auch das mit diesem Tripartite-System da, weil da ist das Interessante, der obere, also ich gehe da nochmal zurück. Nein, das war ja ziemlich am Anfang. Ich weiß jetzt gar nicht. Entschuldigung. Da hier. Ja? Das Interessante ist dabei, wenn du die Driving Force sozusagen muss natürlich sein, unten der AB-Komplex, der darf natürlich nicht oben dieses GFP-Ding, wenn die zwei GFP-Teile da zusammenkleben würden, dann hätte ich da einen Bias drin. Aber dem ist nicht so, das haben wir natürlich geprüft. Da kann ich dir auch noch die Kurven zeigen, wenn du nachher Zeit hast. Das haben wir getestet, ja, ist so. Ja. Und dass die sich zusammenfinden, ist so unwahrscheinlich. Also auch wenn wir unten dieses A mutieren oder ändern oder sowas, das ist so unwahrscheinlich, dass sich da mal ein Komplex bildet, weil auch diese Komplexbildung dann, also die drei Teile zusammen, die läuft auch relativ langsam und relativ schlecht. Also von daher, no chance.
Alles klar, danke.
Ja.
Dann noch eine Frage, die vorletzte Folie oder was das war, wo du gezeigt hattest, dass das genau das war, was ihr sofort ja ausgeschlossen hättet. In welcher Größenordnung sich die False Negatives bewegen?
Die also False
Negatives. Ausgeschlossen.
Ja, habt? Ja. Das ist immer die Frage, die kriege ich von jedem, ist klar. Schwierig zu sagen, kommt auf den Strukturraum an, muss man sagen. Kommt drauf an, ja. Es ist so wieder so eine typische Jein, sagen wir mal so. Ganz, ganz klares Nein, weil es kommt halt wirklich auf die Struktur, ist immer die Frage, was weiß ich schon drüber, ja. Das ist halt ein System, da weiß ich gar nichts drüber. Das ist auch immer das Spannende, ja. Du hast Strukturräume, die sind gut abgedeckt, ja, da wissen wir dann auch, da können wir auch gut extrapolieren, da wissen wir vor allen Dingen auch Daten zum Beispiel zum toxikologischen Verhalten und, ja, also was machen die sonst noch so, wenn die da in den Körper kommen, ja, und das ist halt dann auch das Problem dann da, da ist halt auch ein Hauptproblem, da liegen viele Daten vor, bloß die Daten gehören alle irgendwelchen Firmen und da kommen wir halt nicht ran, ja, das ist natürlich schon
Und gibt es da Automatismen, dass sobald man hinreichend viel über Strukturen weiß, dass die dann reevaluiert werden, dass das dann nochmal durchläuft? Oder
also ja, wir überprüfen die natürlich, ja klar.
Also aber dann auch wieder? Also gibt es da so einen kontinuierlichen Prozess, der das abdeckt, so nach dem Motto, okay, über die Struktur wissen wir jetzt hinreichend genug, da lohnt es sich, das nochmal durchlaufen zu lassen?
Du meinst, dass man sozusagen Sachen, die man dann schon mal gescreent hatte, dass man dann einen neuen Cluster nachzieht.
Genau.
Kommt auf dieses System auch an. Ja, wir haben toxikologische Systeme, da machen wir das immer wieder neu, weil da wollen wir eben auch das Wissen akkumulieren. Aber es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt ein Target bekommen von irgendwelchen, von Gruppen, von externen Gruppen, die bringen ihr Zeug mit. Das ist bei uns, soll eben das EU Open Screen, soll eben auch eine offene Plattform sein. Da kannst du dich eben, wenn du Wissenschaftler bist und du hast ein Target, kann sich jeder bewerben, ja. Dann kriegt er einen Slot, wenn wir entschieden haben, ja, das ist technisch möglich auf unserer Oberfläche oder wir gehen davon aus, dass es möglich ist, dann kannst du da einen Messslot bekommen, da kriegst du dann auch Geld für, ja, oder wir helfen dir, dass du Geld für bekommst. Und dann dann versuchen wir dir natürlich, dass wir dann da wir versuchen dann auf jeden Fall aber dann dein Target da zum Laufen zu kriegen. Und die gehen natürlich dann auch wieder zurück, ja, weil meistens ist einfach der limitierende Faktor, also wenn da jemand ein Target bringt, vielleicht auch modifiziert bringt, der bringt da auch nur ein paar Milligramm von dem Protein mit. Ja, wir sind meistens froh, wenn wir den Screen durchgezogen kriegen, danach ist es halt weg, ja. Und so ein Protein nachzusynthetisieren bzw. nachzusäubern, da kannst du hier Ihmchen fragen an André, das ist halt nicht billig, ja. Das dauert lange und das ist halt richtig teuer, ja.
Ich hätte mal zwei Fragen zu der letzten Folie, wo du im Prinzip den Vortrag geschlossen hast, wo du gesagt hast, du machst das jetzt seit 15 Jahren.
15, ja.
Ja, aber gebracht hat es noch nichts.
Ja.
Darf ich das so verstehen, meinst du das so, dass einfach kein gefundener Kandidat irgendwann zu einem Medikament geworden ist? Oder wie ist das so verstehen?
Nee, das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Also es ist natürlich so, die Projekte, es ist halt so, es sind natürlich mehr Projekte, die scheitern, also wo wir nichts finden, als Projekte, wo wirklich was dabei rauskommt. Ja, das ist ganz klar. Einfach auch, weil wir eine limitierte Zahl an Strukturen haben. Und du musst natürlich auch denken, die Dinger hier, also wir haben Proteine, eine Zelle, das ist halt auch eine limitierte Umgebung. Ja. Und im Endeffekt meinte ich immer jedes Mal, ich meinte das eigentlich eher von der Theoretikerseite her, weil jedes Mal werden wir halt wieder neu überrascht, ja, und wir fangen jedes Mal wieder von vorne an. Also im Endeffekt, es kommt ein Target rein, wir haben natürlich bestimmtes Basiswissen da, also die Technik beherrschen wir, aber was jetzt mit diesen biologischen Systemen da abläuft, ja, bist du halt jedes Mal wie im ersten Semester. Ja. Und das ist halt, auf der anderen Seite ist es halt auch das Coole, ne?
Okay, dann hätte ich gerne gewusst, also ihr legt ja irgendwie eine Schwelle fest, ab wann das dann ein Kandidat ist, der gut genug ist, um mit biologisches Experiment zu gehen, angenommen Maus oder sowas. Wie wie hoch ist denn da der Prozentsatz von Stoffen, die dann auch wirklich den gewünschten Effekt auch bringen? Also ich sage jetzt mal nur im nächsten Schritt Maus, nicht nochmal einen Schritt weiter Mensch. Also dass es dann noch klappt, ne?
Weißt du? Ja. Da hatte ich, glaube ich, mal eine Folie, das so genau. Also das ist eine große Diskussion, muss man natürlich immer sagen. Ja? Weil ich kann dir jetzt die konkreten Zahlen, müsste ich jetzt nachgucken, die habe ich auch irgendwo liegen, kann ich da jetzt nicht sagen. Ja? Aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man natürlich massiv versucht zu optimieren, weil halt ein Maussystem ist halt zum Beispiel mal irre teuer. Ja? Also ich denke mal so 30% sind da trotzdem noch in Abbrechungsquoten. Also wo man dann erst im Maussystem erkennt, ups, das funktioniert gar nicht. Ja? Und das hat dann meistens den Grund, dass dann einfach das Modell in dem Modellsystem, das schön funktioniert hat, aber sobald du ihn von in vitro, also in der Petrischale, in vivo, in ein lebendes System gehst, auf einmal tut es auf einmal was ganz anderes. Und Ich müsste da jetzt mal gucken, ob ich diesen Vortrag, das ist ein Vortrag von einem Kollegen von mir, ob ich den jetzt auf die Schnelle so finde. Der hat da nämlich, weiß ich, der hat da ein ganz tolles, der hatte da ein ganz tolles Slide dazu gehabt, zuletzt verwendet. Jetzt gleich mal bitte, ja, hier, genau, das war doch gleich so. So, das ist sozusagen, das sind so diese Zahlen, so wie wir es versuchen zu optimieren. Ja? Das ist sozusagen hier Präklinik, wir gucken da, das ist schon relativ hoch. Also in der Regel ist selbst der Animal Testing noch weit. Also Preclinical Test heißt in der meistens jetzt bei uns eigentlich eher Zellsysteme. Ja, dass wir sozusagen, weil bei uns ist eine Maus auch schon, da sind wir eigentlich schon so weit, dass wir eigentlich sagen müssen, okay, das ist so irre teuer, da gehen wir nur ganz wenig rein. Aber das sind sozusagen so, das ist natürlich auch so ein statistisches Ding jetzt. Ne? Das ist jetzt nicht von einem Projekt, das heißt, 500 Compounds, die reinkommen, bleiben, also nicht Compounds aus einem System. Das ist sozusagen, was übers Jahr jetzt wird mal ins Animal Testing reinkommen. Und das ist dann, da bleiben doch noch die meisten hängen eigentlich gerade in diesem biologischen System. Da, wenn man da sieht, da sind wir dann immer noch bei einer Abbrecherquote von über 90%. Ja, weil dann einfach auf einmal die System, das, im Endeffekt die Interaktionsmöglichkeiten, die explodieren ja auf einmal. Ja? Weil vorher, wir haben wirklich nur dieses Ding rauspräpariert, wir haben alles raus, jetzt kommen dann auf einmal Membranen, da, also Sperrschichten, wo wir durchmischen, es kommt alles mit, da kommen aktive Transporte, dann auf einmal sieht er irgendein anderes Protein, das er viel lieber mag, ja? Dann ist er weg und ja, das ist schrecklich. Bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss.
Okay, danke, beantwortet.
Okay, mich würde interessieren, ob es immer ein komplett passender Schlüssel sein muss. Also
nee, eben nicht.
Sind teilweise passende Schlüssel auch interessant?
Ja, auf jeden Fall, klar. Es kommt ja da drauf, also da kommt es gar nicht drauf an, das ist im Endeffekt wie ein altes Bartschloss. Ja? Wenn du den Bart da an der richtigen Ecke drückst, dann kannst du auch ein Ding nach dem anderen durchdrücken. Also Schlösser kannst du auch, oder hier Lockpicking, ja? Du kannst auch einen Stempel nach dem anderen runterdrücken, spannen, so lange, bis das Ding dann mal offen ist. Machen wir chemisch im Endeffekt auch. Ja? Es gibt auch so Fragmente und wir gucken, dass wir sozusagen in diesen Dingen erstmal Fragmente in der Active, also im Schloss akkumulieren, vielleicht auch mal nacheinander, sodass immer erstmal nur ein so ein Sperrriegel nach dem anderen öffnet. Machen wir auch, gibt es auch, dieses System. Bloß das ist schon sehr speziell. Gibt es auch hier in Berlin jemanden an der FU, der das versucht? Das ist sehr... So Ligationsversuche nennt man das. Das heißt also, der bringt dann wirklich zwei Fragmente in die Active Site und versucht sie dann in der Active Site sozusagen da erst zusammenzuführen, sodass er sich den Schlüssel im aktiven Zentrum generieren lässt. Das ist wie so ein Schlagschlüssel, ne? So ähnlich.
In Bezug auf die angesprochene Problematik, dass viel wertvolles Wissen dann hinter verschlossenen Türen irgendwie gehortet wird.
Ja.
Gibt es da auch politische Bestrebungen daran, also die Situation zu verbessern, zumindest teilweise? Irgendwie sowas wie, keine Ahnung, toxikologische Erkenntnisse müssen geteilt werden oder wenn eine Firma bankrott geht, da muss das Wissen veröffentlicht werden oder irgend sowas in der Richtung?
Also ich habe vor meiner Stelle dort eine Weile lang beim BfR gearbeitet. Und das ist ja genau die Stelle, wo sozusagen diese Daten auflaufen. Und dann sagt man, muss man auch wieder sagen, jein. Weil die Daten gehören eben der Firma und es wird nur an die Meldestelle. Die kriegen die Daten. Und die dürfen die auch nicht rausgeben. Das heißt also, dann liegen sie dort. Und das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich dort war. Aber zur Zeit, wo ich dort war, war halt dort auch das Problem, dass das eher zuerst als medizinisch-juristisches Problem gesehen wurde und sowas auf Suchbarkeit und auf Formatierung der Strukturen eben erstmal in erster Näherung kein so großer Wert gelegt wurde. Das hieß dann natürlich, du hattest doppelt und dreifach Anmeldung. Wenn du diese toxikologischen Untersuchungen anguckst, dann unterliegen die auch, freundlich gesagt, gewissen Schwankungen, kommt dann auch aufs Studiendesign an. Und das heißt dann, dass man natürlich dann dementsprechend, sag ich mal, so ein bisschen getweakt hat, ja, ein bisschen gecheatet hat und geguckt, dass man möglichst seine Struktur möglichst optimal darstellt. Da gibt es natürlich im Rahmen dieser REACH, ist da zum Beispiel, da gibt es politische Aktionen. Wie weit das die aber derzeit sind, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
Eine Frage noch von mir. Mir ist gerade eingefallen, dass es ja auch wahrscheinlich ziemlich sinnvoll ist, von den endogenen Liganden erstmal auszugehen, wenn er bekannt ist. Mhm. Also macht ihr das viel und nehmt das quasi als Ausgangspunkt für so eine Similarity Search? Oder, und wie hoch ist der Anteil der Orphan Receptors, also Rezeptoren, für die der endogene Ligand nicht bekannt ist?
Das ist, Punkt 1, also die genauen Zahlen kann ich dir da auch wieder offen, Receptors weiß ich jetzt auch nicht. Die Sache ist jetzt aber bei uns die, wir haben eben Bibliotheken da, die eher ähnlich sind von so endogenen Liganden, wo zum Beispiel in der Industrie nicht verwendet werden würden, weil total für die uninteressant. Ja, weil die wollen ja, die suchen sich ja auch im primär erstmal druggable Target, ja, also irgendwas, wo man Geld mitmachen kann. Ja. Und dann wollen sie natürlich Strukturen haben, wo sie auch selber Geld damit verdienen können. Ja, ist ja klar. Bei uns geht es eben auch eher darum, erstmal rauszufinden, was macht das Ding da eigentlich. Also das ist ein Teil dann der Target-Identifizierung. Und da haben wir schon auch Substanzbanken, die relativ ähnliche endogene Liganden haben. Problem ist bei vielen von diesen endogenen Liganden, dass ganze Klassen nicht wirklich stabil sind, die sind nicht lagerstabil. Das heißt also, auch die sind dann zum Teil partial synthetisch geändert, sodass wir sie eben lagern können. Ja? Und dann hast du dann zum Beispiel bestimmte Probleme, wenn du jetzt mikroliterweise pipettierst. Ja? Also wir pipettieren so 10 bis 30 Mikroliter, beziehungsweise wenn wir berührungslos pipettieren, dann können wir über so ein Ökosystem im Nanoliter-Bereich pipettieren. Da hast du aber dann das Problem, wenn du zu kleine Substanzen nimmst, dann verdampfen die schneller, ja, bevor sie in der anderen Seite überhaupt ankommen. Ja. Das heißt also, da musst du natürlich physikalische Einschränkungen, die müssen wir halt natürlich auch einhalten. Und da müssen wir natürlich gucken, dass wir dann da Systeme nehmen, die wir überhaupt handeln können. Das ist eigentlich eher ein technisches Problem. Ja. Und die Orphan Receptors, das weiß ich jetzt so nicht, weil das ist wahrscheinlich auch bei uns das Bild so ein bisschen verschoben, weil sich bei uns eben viele Leute eben mit vielen, vielen neuen Systemen eher auseinandersetzen, weil wir eher eigentlich auch Grundlagenforschung machen. Und in der Industrie kommen die wahrscheinlich diese Systeme gar nicht so an. Ja, also da würden jetzt bei mir ganz andere Zahlen rauskommen als die öffentlich wären, weil es einfach eine andere Fragestellung ist dort. Ja. Also von daher kann ich da nicht sagen.
Noch einmal ganz kurz zu was dabei rausgekommen ist. Gibt es irgendwie das Beispiel, wo man sagt, dass man den einen Wirkstoff auf die Art und Weise gefunden hat und der ist jetzt im Markt und das hat jetzt x Leben gerettet oder sonst was?
Ja, also gibt es eine ganze Reihe. Ein ganz berühmter ist zum Beispiel, oder berühmte Klasse ist die gehören zum Beispiel für die HIV-Protease-Hämmer. Ja? Das sind also gerade hier AIDS-Medikamente, sind eine ganze Reihe dabei, weil diese HIV-Protease-Komplex unheimlich stabil ist und super symmetrisch und auch, da hat man auch sehr viel theoretisch gemacht, weil der natürlich auch schön auch virtuell zu screenen ist. Da gibt es ganz tolle Publikationen. Es gibt auch noch ganz viele andere dabei. Das ist ein großes Ding. Die Namen sagen nur, ich habe mir überlegt, bringe ich noch mal welche rein, hätte ich vielleicht machen sollen, war jetzt ein Fehler, aber die sind alle, da knote ich mir selber immer die Zunge weg. Aber ja, gibt's. Ja, HIV-Protease ist so eins Bekanntes. Und rationales Drug Design hat ja schon lange angefangen, also im Endeffekt ja auch schon zu der Zeit von hier Fischer und sowas. Berühmteste Beispiel ist auch von rationalem Drug Design ist mit Aspirin, ne? Weil das kommt in der Weide, kommt es als Salicylsäure vor. Bloß wenn du das so isst, brennst dir halt halbe den Magen weg. Deswegen ist dann da ein Chemiker auf die Idee gekommen, wir machen einen Teil, maskieren den ein bisschen und schützen den so ein bisschen, sodass der ein bisschen magenschonender ist. Das hat er aber natürlich zu der Zeit mit Feder und Papier gemacht. Ja? Aber von den medizinalchemischen und von den Regeln, die er verwendet hat, sind es noch die gleichen, die wir jetzt heute noch verwenden.
Eine Anekdote, die mein Prof da früher mal erzählt hat, die ich ganz schön fand, war, dass er so ein bisschen die Geschichte oder der Fund von Viagra, was ja auch mal geplant war als, ich glaube, Herz-Kreislauf-Medikament. Und das ging bis in die humane Studie und dann hat man festgestellt, naja, also ja, wirkt schon, aber jetzt nicht so geil, da gibt es bessere Sachen. Und dann wollten die ganzen Leute das Zeug nicht mehr rausrücken, bis dann irgendwann mal einer nach viel, viel Nachhaken doch zugab oder der eine oder andere, woran es lag. Und dann wurde es halt neu eingeführt.
Genau.
Und das ist ein Effekt, den ich auch, also ich habe mich vor ein paar Jahren oder früher mal damit beschäftigt im Rahmen des Studiums, ganz spannend, also gemerkt habe, dass im pharmakologischen Bereich sich das ja so ein bisschen verschoben hat, von dem Finden neuer Wirkstoffe zu, naja, wir haben da schon Wirkstoff, wir gucken mal, wofür der noch so gut
diese
ist.
Diese MeToo-Präparate dann,
genau,
sozusagen, ja.
Hat man da irgendwie gemerkt, dass das Auswirkungen auch auf die Forschung in dem Bereich hat? Hat es andere Stellen verlangsamt, nach neuen Wirkstoffen sozusagen zu forschen?
Also da mache ich ja auch Statistiken, wenn du halt siehst, eigentlich muss man auch wieder sagen, jein. Ja, weil so wird nämlich gar nicht gesucht. Es wird halt gesucht nach einem Target, was sozusagen einen Effekt bringt, wo eine möglichst hohe Population an Menschen davon betroffen sind, die möglichst auch noch in reichen Gebieten leben. Ja, also sowas wie Diabetes 2, sowas wie hier dann natürlich Viagra. Das ist ja auch übrigens ein Grund, wieso, dass es also primär Männer davon profitieren, weil das wirkt halt auf die Hydraulik. Ja? Und das brauchen halt Frauen nicht so wirklich dann. Ja? Und das wirkt halt. Und und da wird halt der Markt abgescreent. Also es wird eigentlich primär so mehr und mehr geguckt, wo ist ein Markt da? Ja? Und das siehst du dann zum Beispiel, du hast dann Antidepressiva, ja, ist ein großes. Jetzt, was jetzt ganz, ganz viel kommt, sind die ganzen Krebsmedikamente. Das ist ein Riesending. Ja? Das ist auch, ich habe die Zahlen jetzt, glaube ich, nicht da. Ich habe da neulich mal gesehen. Also das ist, wenn du die ersten drei Stellen siehst, was zurzeit am meisten in den Markt strömt, in den Pipelines, sind es erstmal Krebs. Dann kommt Herz-Kreislauf, dann kommt Antidepressiva und die ganzen Psycho-Geschichten. Dann kommt erstmal Diabetes und erst so auf Platz 10 und weiter hinten, da kommen dann Antibiotics, Antimykotika, also eigentlich dann auch Bereiche, die uns vielleicht jetzt noch nicht so wirklich betreffen. Muss man mal so sagen, ja. Aber auch natürlich die primär Leute betreffen, die einfach nicht so dick die Asche haben. Ne? Ja, weil zum Beispiel hast du ja jetzt dann, hat man ja auch die Geschichte mit Ebola gesehen, ja. Dieser Impfstoff, beziehungsweise dieses CBOV-Gedöns, das war eigentlich ein, das jetzt als Impfstoff rauskommt, ja, das war eigentlich ein Tool, das ein Immunologe, ein Virologe gebaut hat, um sozusagen einen Ebola-Virus simulieren zu können. Und er hatte da schon gemerkt, ach, guck mal, damit könnte ich die Leute sogar impfen. Das wurde aber nicht gemacht, weil wirklich gesagt wurde, das ist kein Markt. Die Leute haben keine Kohle. Und zu der Zeit war eben dieses System herzustellen so teuer, dass man gesagt hat, naja, wir müssen x 100 Euro pro Dosis ausgeben, wir kriegen aber von den armen Schluckern da unten nur Cent zurück. Ja, fällt aus wegen ist nicht. Aber Patent gemacht und in die Schublade gestellt. Ja. Jetzt ist es zum Glück ausgelaufen. Ja. der Wissenschaftler, ich habe jetzt leider, kann ich mir so schlecht diese ganzen Namen, der hat sich auch super verhalten, weil der dann sofort auch die Interaktion mit den Leuten abgebrochen hat. Der durfte aber das Ding eben nicht mehr verwenden, weil das eben unter deren Namen patentiert wurde. Ja, das ist natürlich, ja, aber so sind zurzeit halt noch die Spielregeln. Das können wir nur ändern, indem wir sie ändern.
Gab es da nicht mal eine Änderung, auch dass zumindest gesagt wurde, dass nichts mehr auf den Markt gebracht werden kann, was nicht eine bewiesene bessere Wirkung hat als ja, existierende ja, Medikamente, damit es nicht ganz so krass ist?
Ja, ja, ja. Ja, ja, das gibt's. Das ist aber auch wiederum ein Problem, ja, weil du musst halt auch denken, auch wir Menschen sind unterschiedlich. Ja. Das Leben ist eine gaussische Glockenkurve. Ja. Und das heißt also, wenn du dich dann aber beschränkst auf nur ein paar wenige Wirkstoffe, was machst du, wenn alle anderen, wenn das viele Leute einfach schlecht vertragen und du hast dann keine Forschung mehr, wo vielleicht gleich gut wirkt, ja, aber vielleicht die Leute dann nehmen können, die den einen Stoff nicht gut vertragen. Das ist halt dafür, das halte ich jetzt wiederum wieder für problematisch, weil wir halt viel zu wenig noch über die Wirkstoffe an sich wissen, was die sonst noch so treiben. Ja, wir gucken uns halt hier Modellsysteme an und da wissen wir natürlich recht wenig und da müssen wir uns natürlich dann mal überlegen, ja, vielleicht willst du ja doch da die freie Wahl oder die Wahlfreiheit haben, dass du sagen kannst, nee, ach, der bekommt mir jetzt aber nicht so gut, ich möchte lieber diesen Wirkstoff haben. Vor allen Dingen, wenn du jetzt wenn du eine Krankheit hast, wo du vielleicht genau weißt, du musst jetzt dieses Medikament oder Medikamente der Art dein restliches Leben nehmen, ja? Und dann extra vielleicht nochmal andere Medikamente nachschieben zu müssen, um dann die Wechselwirkung die das erste Medikament erzeugt, dann zu lindern. Das ist natürlich, ist dann die Frage, wie willst du denn jetzt diese Kette, da trittst du dann natürlich was los, ne? Und da ist dann unter Umständen vielleicht sogar ganz gut, wenn du die Möglichkeit hast, da vielleicht auch einfach nur den Wirkstoff zu wechseln.
Gut, dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar zu der, gekürten des Jahres. Ja. Wie wurde das denn gefunden, wenn es hieß, das war jetzt so ganz unerwartet? War das ein Zufallsfund oder wurde das doch so gefunden, weil einer ja. mal dachte, ich probiere mal was Verrücktes?
Nee, das ja, ja, ja und nein. Also zufällig, so wie ich die Geschichte noch im Kopf habe, war es eben so, dass eben Leute sich mit bestimmten Bakterienstämmen beschäftigt haben. Und die eben gemerkt haben, dass die, dass andere Bakterien vor diesen Bakterien Angst haben. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir gucken, was da los ist. Und dann haben die halt, das ist ja wie früher Penicillin entdeckt wurde, das ist ja genau das Gleiche gewesen. Ne? Das Ding hat zu schimmeln angefangen, im Endeffekt sind denen die Platten, seine Präparate weggegammelt. Und hat dann aber gemerkt, dass das waren eben irgendwelche Bakterienstämme. Ja? Und er hat dann eben gemerkt, oh, um diesen Schimmel rum bildet sich ja wie ein Hof. Ja? Also sprich, die Bakterien haben Angst vor dem Schimmelpilz. Und dann hat geguckt und dann kam da eben Penicillium raus und dann Penicillin. Ja. Immer noch, man sieht, es ist immer noch die 150 Jahre alte Systeme und funktionieren immer noch, bringen immer noch neue.
Okay, gibt es noch Fragen?
Oh ja, mach mal.
Gut, ich glaube, so langsam sind auch alle ein wenig erschöpft. Aber wer gleich noch Fragen hat, es gibt die Chance. Ich habe gehört, du bleibst noch auf ein Bierchen bei uns.
Klar.
Das heißt, wer noch mal eine Frage hat oder noch mal ein bisschen diskutieren möchte, einfach hier vorne an der Bar gleich noch mal nach vorne kommen. Und dafür ist noch Zeit. Dann möchte ich mich noch mal herzlich für deinen schönen Vortrag und auch die ausgiebige Frage- oder Antwortrunde hier bedanken. Mit einem herzlichen Applaus und ich hoffe, ganz viele von euch nächsten Monat wiederzusehen. Ciao!